Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Und danke schön, Gregor, für das Vorspiel. Es ist ein kleines Element, hier anzukommen. Stell dir vor, du bist jetzt wirklich ganz hier. Mit allen Sinnen, mit aller Wachheit, die wir gerade zur Verfügung haben. Du bist hier und Jesus begegnet dir heute Morgen. Du wirst vielleicht ein Wort hören, das dein Herz berührt. Dir schießt ein Gedanke durch den Kopf und du denkst, wieso ist mir das vorher nicht eingefallen? Das ist genau die Sache, die jetzt für mich wichtig ist. Dass das heute Morgen hier passiert, das wünsche ich mir und das wünsche ich euch allen. Dass jeder merkt, wir reden nicht nur von Gott, wir denken nicht nur über ihn nach, sondern er ist der, der uns hier einlädt, der hier auf uns wartet, der unsichtbar bereitsteht und der mir heute ganz persönlich etwas vorbereitet hat für mich. Ich habe euch heute Morgen meinen allerbuntesten Ordner mitgebracht. Ich habe keinen, der so bunt ist wie dieser. Und in diesem Ordner sind genauso viele unglaublich bunte Seiten. Da sind Einladungen drin, da sind Geburtsanzeigen drin, da sind Hochzeitsanzeigen drin, da sind Todesnachrichten drin, da sind Dankeschönbriefe mit ganz tollen Fotos drin und viele, viele andere Ereignisse, die so im Laufe eines Menschenlebens passieren. Das ist schon der zweite total bunte Ordner, den ich zu Hause habe. Den habe ich im vorletzten Jahr begonnen, weil der erste so voll war, dass da wirklich gar nichts mehr reinpasste. Und in diesem Ordner klebe ich eben immer alle diese tollen oder auch weniger tollen, aber doch immer wieder auch für mich wichtigen Nachrichten ein, die so das Leben ausmachen. Und ab und zu, wenn ich wieder so ein paar Anzeigen oder Einladungen oder sowas gesammelt habe, dann klebe ich die ein und fange auch wieder an zu blättern und gucke, was war denn so? Was ist in dieser Familie passiert? Was hat sich so ereignet? Und dieser bunte Ordner ist für mich so ein Zeichen dafür, ich lebe in ganz, ganz vielen Beziehungen, in der Familie, durch meine Arbeit, durch die Gemeinde, durch Ausbildungen, durch Hobbys, durch Vereine, was auch immer. Und überall sind Menschen, die im Laufe der Zeit mir wichtig sind. Und ich treffe immer wieder ganz viele neue Entscheidungen, wie ich diesen Menschen begegne. Ob ich in Kontakt zu ihnen gehe, ob ich sie mehr kennenlerne oder ob ich distanziert bleibe. Und die hier in meinem Ordner, das sind alles Menschen, die irgendwie in engerem Kontakt sind. Das, dachte ich, passt ganz gut zu unserem Thema heute Morgen. Wir wollen heute nachdenken über zwei Wege und zwei Ziele. Und das hängt alles zusammen mit dem, wie ich auf diesen Wegen gehe, wie ich mich entscheide. Und dieses Bild im Hintergrund, vielleicht die weiter vorne sitzen, ich weiß nicht, ob man es bis hinten sieht, obendrauf steht so ein Royal Ranger, ein Pfadfinder. Und die Pfadfinder haben sich als Motto diesen Vers aus Matthäus 7, Vers 12 gewählt: Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Oder in einer anderen Übersetzung heißt das: Genau so, wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Denn so steht es im Gesetz und in den Propheten. Und sicherlich euch allen bekannt ist dieser Satz: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Dieser Satz ist die sogenannte goldene Regel, die in der Bibel steht, in der Bergpredigt, die man aber auch schon bei Konfuzius findet und in manchen anderen Religionen. Das heißt, das ist eine Grunderkenntnis, die ganz viele Menschen sehr, sehr wichtig finden und die für unsere Beziehungen sehr wichtig ist. Heute werden wir darüber nachdenken und in der Predigt von Arne Völkel hören, was das Entscheidende auch ist für meinen Lebensweg, wie ich mit dieser Regel umgehe und natürlich noch wichtiger, was das mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Also seid gespannt darauf, wie Liebe, Freude, Achtung, Anerkennung, Verständnis, Zuwendung und Freundschaft ein tolles Fundament, finde ich, auf dem man stehen kann, wie das konkret werden kann in unserem Alltag. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und mit diesem Lied auch schon ein Gebet aussprechen und uns auch sammeln und öffnen und wirklich an Gott diese Erwartung haben: Sprich du jetzt zu mir. Herr, gib uns Mut zum Hören. Euch aufzustehen, soweit möglich, dass wir miteinander beten können. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein können und diese Entscheidung getroffen haben, uns einzulassen auf dich. Du weißt, was jeder von uns mitgebracht hat heute Morgen. Du weißt, was in der vergangenen Woche los war. Du weißt, welche Sorgen in unseren Herzen und Gedanken sind, was uns quält, was schwer ist. Du weißt aber auch, was uns fröhlich gemacht hat und was uns Mut gibt und Hoffnung. Und wir kommen mit diesem allem zu dir. Und wir bitten dich, dass du ja unseren Wunsch erfüllst. Und wir vertrauen darauf, dass du das tust, weil du es uns auch versprochen hast. Dass du unser Herz bewegst, dass du uns etwas mitgibst, was uns stärkt und Mut macht und dass du uns vorbereitest auch für die neue Woche. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du heute Morgen reden willst. Gib uns offene Ohren dazu. Und jeder von uns muss in seinem Alltag viele, viele kleine und große Entscheidungen treffen. Und auch da bitten wir dich, gib du uns Weisheit. Hilf du uns, gute Prioritäten zu setzen. Und hilf uns vor allem in den vielen Stimmen im Alltag, auch deine Stimme zu hören. Und das schenk du uns und all den Menschen, die wirklich in Kontakt leben mit dir, die in deiner Beziehung sind. Erfüll du uns mit deinem Geist. Erfüll du dieses Haus und all die Orte, wo Menschen sind, die dich lieb haben. Danke, dass du da bist. Amen. Ihr habt alle zum Eingang hier einen Zettel bekommen mit den Infos, die auf der Rückseite stehen. Ein paar betone ich jetzt nochmal besonders. Sehr wichtig ist die Gemeindeversammlung am 6. März, abends um 20 Uhr. Und die Gemeindeleitung bittet ausdrücklich darum, wenn jemand verhindert ist, dass er sich abmeldet. Also kommt alle, dann spart ihr euch das. Ein bisschen weiter noch in die Zukunft, aber trotzdem auch jetzt schon ganz wichtig, ist unsere Gemeindefreizeit. Und Ruth Dustmann hat mir nochmal so mit Wiedererkennungseffekt den Anmeldebogen dazu gegeben. Also den Schmetterling könnt ihr vielleicht sehen. Die Gemeindefreizeit wird erst im Juni sein, aber bis Mitte März ist es nötig, dass die Anmeldungen schon da sind, weil Ruth und Gabi ganz viele Plätze gebucht haben in Hausfriede und bis Mitte März müssen sie wissen, ob diese ganzen Plätze auch in Anspruch genommen werden. Also, die Trägheit überwinden, entscheiden, ich will dabei sein und am besten heute noch oder in der nächsten Woche bei Gabi von Dewitz anmelden. Die letzte Möglichkeit zur Anmeldung ist der 15. März. Nächsten Sonntag findet wieder ein besonderer Gottesdienst statt, ein farbiger Gottesdienst. Der hat diesmal das Thema Lebenstraum. Ist vielleicht eine gute Anknüpfung an heute, schauen wir mal, wenn wir wissen, welchen Weg wir gehen. Dann kommen vielleicht auch ein paar Träume auf, wie dieser Weg aussehen kann. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein und ich denke, auch das ist immer eine kleine Entscheidung. Wie viel gebe ich? Was gebe ich? Diese Kollekte ist bestimmt für Dinge, die in unserer Gemeinde wichtig sind und wir freuen uns über jede kleine Gabe. Dankeschön.
Wir wollen jetzt mit der Anbetungszeit beginnen. Ich bitte alle dazu aufzustehen.
Thank you. Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt.
Sich vor dir, du bist hoch erhoben.
Schon einige Jahrhunderte vor Jesus auf die Erde gekommen ist, hat Gott durch ein paar Propheten eine Botschaft gegeben, was sagte, dass um wirklich nach Gottes Leben zu erlangen, um wirklich was Gottes will ist, er musste uns von innen aus verwandeln und nicht nur äußerliche Gesetze anbieten. Und er schreibt in Jeremia schreibt, spricht von einem neuen Bund, und er sagt, der neue Bund, den ich denn mit meinem Volk Israel erschließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Deswegen singen wir das letzte Lied, Tief in mir. Thank you.
Alles, was ihr gleich sehen werdet und miterleben könnt, sind wirklich erlebte Geschichten. Wir haben sie natürlich hier und da ein wenig abgeändert, damit sie zum Beispiel in diesen Saal passen. Oder aber haben wir darauf verzichtet, hunderte von Schafen hierher zu schaffen. Aber die brauchen wir nun mal für die erste Geschichte. Was machen wir denn da? Na, ganz einfach. Ihr übernehmt einfach diese Rollen. Ihr werdet gleich eine Wanderin treffen. Ihr dürft auch gerne mit ihr reden. Aber ihr wisst ja, denkt immer dran, nur wie Schafe. Mäh. Die Wanderin.
Herr Jesus, was mache ich jetzt? Ich bin am Ende. Ich weiß nicht, wohin. Soll ich hier bleiben? Oder soll ich einfach meinen Koffer packen und weglaufen? Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich weiß nicht, ob du da bist. Welche Richtung soll ich jetzt gehen? Wo geht der Weg weiter? Ach, das gibt es doch gar nicht. Ich habe mich verlaufen. Wie komme ich nun zu dem Hotel zurück? Da ist eine Hirte. Den kann ich bestimmt nach dem Weg fragen. Entschuldigung. Kennen Sie den Weg zum Sportpension Reiter?
Das ist gar kein Problem. Da gehen Sie einfach hier geradeaus. Da kommen Sie dann einen größeren Weg. Den nehmen Sie aber nicht. Dann noch ein Stück weiter und dann links und dann nur noch geradeaus.
Okay, da gehe ich hier geradeaus und dann komme ich auf einen Weg, den aber nicht nehmen. Und dann weiter geradeaus, beim zweiten Weg links und dann ein Stückchen und dann geradeaus und dann bin ich da. Sind Sie sich sicher?
Ich wollte meinen Schaf hier schon sehr lang. Ich kenne den Weg.
Okay, dann gehe ich mal diesen Weg. Danke. Oh Mann, ist das ein matschiger Weg. Oh, oh Sheepstink. Oh. Ob man das richtig hier ist? Ach, den ersten Weg. Ach Mensch, der ist aber schön und breit. Aber der Schäfer hat gesagt geradeaus. Ja gut, dann ich vertraue ihm. Dann gehe ich mal. Mensch, das ist ja ein Arsch. Den zweiten Weg. Okay, wenn hier links hin. Mann, ob das dann hier richtig ist, das weiß ich nicht. Da gehe ich dann. Oh, das ist ja unglaublich. Das ist das Hotel. Das war eher ein Pfad, also ein Weg, aber ich bin genau da, wo ich hin wollte. Du bist doch da. Dankeschön. Ich bleibe.
Hallo, Frau Seibel. Ich war letzte Stunde krank. Hier ist die Entschuldigung. Wir schreiben doch nächste Stunde die Mathe-Klausur und Sie haben so einen Übungszettel verteilt. Kann ich auch so einen bekommen?
Ja, kein Problem. Hier ist der Übungszettel. Die Lösung kannst du dir von Melanie holen.
Danke. Ach du meine Güte. Das ist gar nicht der Übungszettel, sondern die Klassenarbeit. Ja, das Datum steht da, übermorgen. Was mache ich jetzt?
Ja, was macht Steffi jetzt? Die Arbeit für sich... Also die Schafgeschichte ist leider vorbei. Was macht Steffi also jetzt? Die Arbeit für sich behalten und die beste Note ihres Lebens schreiben? Sie mit ihren Freunden aus der Klasse teilen? Oder sie mit allen aus der Klasse teilen? Überlegt kurz, was würdet ihr machen? Und was macht Steffi?
Steffi, was ist denn nun noch los?
Entschuldigung, Frau Seibel, aber Sie haben mir nicht den richtigen Zettel gegeben.
Ach, das kann gar nicht sein. Ach du meine Güte.
Ich habe es mir nicht weiter angeguckt und keinem anderen gezeigt.
Das finde ich aber sehr anständig von dir.
Danke. Tschüss.
Kann ich ihr glauben? Oder muss ich jetzt auch nochmal die ganze Mathearbeit neu machen? Ich glaube ihr.
Frau Seibel hat die Arbeit nicht geändert. Der Durchschnitt der Arbeit war ganz normal für die Klasse. Auch Steffi hatte eine ganz normale Note. Keine Eins.
Bitte. Bitte schön.
Hier stimmt etwas nicht. 8,31 zu zahlen und auf einen 20er rausgegeben, mit dem 10er bezahlt. Wie wird es ihr jetzt wohl damit gehen, wenn sie den Fehler feststellt bei Kassenschluss? Und wie geht's für ihn weiter? Und was wolltest du an ihrer Stelle, dass jetzt geschieht? Und was würdest du an seiner Stelle tun? Fällt ja keinem auf. So tun, als wäre es ihm nicht aufgefallen. Meistens, wenn wir Fehler nicht zugeben oder andere zu Schaden kommen lassen, dann deswegen, damit wir selber daraus einen Gewinn ziehen oder dass wir selber nicht verletzt werden. Was mit den anderen ist, wird man sehen. Mach das mit diesem Mikro jetzt. Okay, kommt jetzt. Danke. Das Wort Jesu, Matthäus 7, behandelt die Menschen so, wie es selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor, denn das Tor, das zum Verderben führt, ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind es, die auf ihm unterwegs sind. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal und wenige finden ihn. Intuition des Augenblicks, das, was wir hörten aus Jeremia, das, was Gott seinem Volk verheißt, dass er seinen Geist geben will, so damit wir wissen, im Augenblick, was zu tun ist. Das haben wir an drei Beispielen gesehen. Intuition des Augenblicks, das sind Entscheidungen, die wir augenblicklich zu treffen haben, wo wir nicht viel Zeit uns bleibt, darüber nachzudenken und zu referieren, sie zu reflektieren. Und deswegen liegt das, was wir so in der Trockenübung häufig diskutieren und reflektieren und an Gedanken aufbauen, so unendlich weit von der Lebenswirklichkeit. Ich meine, in der Theorie, da können wir unglaublich große Gedanken aufbauen und können uns völlig verlieren in irgendwelchen gedrechselten, besonderen Situationen. Aber das Leben kommt nun mal so alltäglich daher wie gesehen. Und Glaube am Montag, unser Thema, mit dem wir uns befassen, heute zum vierten Mal, Glaube am Montag, das hat auch was mit dem Aspekt von Spiritualität im Alltag zu tun. Wie wird es ihr damit gehen, wenn er den Zehner nicht zurückgibt? Das habe ich euch eben gefragt. Und wie wird er sich verhalten mit dem 10-Euro-Schein in der Hand? Die goldene Regel, die Jesus uns gibt, lehrt, auf was wir schauen sollen. Und sie lehrt uns etwas über unsere eigenen Bedürfnisse, darüber unsere eigenen Wünsche einmal wahrzunehmen. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Die goldene Regel, auch das haben wir gehört, ist nicht neu. Sie gab es auch schon vor Jesus bei den Rabbinen. Sie gibt es in anderen religiösen Traditionen. Sie ist die Maxime vieler verschiedener Menschen gewesen durch die Geschichte der Zeiten hindurch. Was ist das Besondere dann, wenn Jesus sie gebraucht? Das Besondere, wenn Jesus sie gebraucht, ist, dass er sich berufen kann und vertraut auf eine Verheißung, die Gott seinem Volk, die Gott uns im Alten Testament gegeben hat. Ich werde euch das Gebot Gottes nicht mehr auf Steintafeln vor Augen halten, sondern in euer Herz hineinlegen. Die Intuition des Augenblicks. In diesem Augenblick werde ich bei euch sein und Ratgeber sein. Nicht mehr heilige Pflicht wird euer Handeln bestimmen, sondern dieser gute Geist Gottes, der in euch lebt. Was will Gott von mir? Jesu Antwort darauf ist: Frag dich selbst. Was will Jesus von dir? Jesu Antwort darauf ist: Frag dich selbst, denn wenn du den Heiligen Geist Gottes empfangen hast, kannst du die Antwort geben. Und dann merken wir, hier wird Spiritualität, biblische Glaubenslehre ganz konkret. Das ist nicht nur ein hehrer Satz, ich werde den Heiligen Geist in ihre Herzen geben. Wir denken, wow, toll, wann wird es sein? Jetzt ist es so, sagt Jesus. Und lebt entsprechend. Was will Gott von mir? Frag dich selbst. Albert Schweitzer, der große, berühmte Urwaldarzt, war überzeugt, dass nur eine Überzeugung, die uns im Herzen erreicht, wirklich Gutes ausrichten kann. Nur eine Überzeugung, die uns im Herzen trifft, im Zentrum unserer Gefühle, kann wirklich Gutes ausrichten. Davon war er überzeugt. Spiritualität im Alltag lebt vom Mitgefühl. Glaube am Montag darf darum keine Einsicht sein, die nur im Kopf bleibt, sondern Glaube am Montag bedarf einer Einsicht, die ins Herz kommt, die wir im Herzen zu begreifen vermögen. Unsere Gefühle also verbinden uns mit dem anderen. Diese Szenen, die wir gesehen haben, die Frau, die durch die Schafe geht, die Schülerin, die hier steht und mit sich ringt, was tue ich jetzt? Das ist die Chance meines Lebens. Oder der, der an der Kasse zu viel herausbekommt. Das sind Situationen, wo wir mitfühlend werden müssen. Mitfühlend mit dem anderen. Was wird mein Verhalten für ihn, für sie bedeuten? Unsere Gefühle verbinden uns mit dem Empfinden anderer. Jede wirklich gute Tat beruht auf der Identifikation mit dem fremden Leben, sagt Albert Schweitzer. Und wenn wir uns nicht mit dem fremden Leben identifizieren, wird es uns nicht interessieren. Du und ich. Die Angst, dem anderen schaden zu müssen, ist es, die uns so oft bestimmt. Die Angst, dem anderen schaden zu müssen, um uns selbst zu schützen oder daraus einen Vorteil für uns zu gewinnen. Und das lässt uns in der Begegnung und im Urteil hart sein. Und das andere, was uns hart sein lässt in der Beurteilung, in dem Empfinden anderen Menschen gegenüber, ist eine besondere Gefährdung der frommen Menschen. Und davon hat Jesus oftmals gesprochen. Das ist der Selbstdünkel. Der Selbstdünkel, der uns verleitet zu denken, wir seien ganz anders als die anderen, völlig verschieden. Die Vorstellung, zwischen dir und mir gibt es eine Kluft wie zwischen Gut und Böse, Gerecht und Ungerecht, Himmel und Hölle. Dieser Dünkel, dieser Selbstdünkel macht uns glauben, besser als andere zu sein und steht der Solidarität entgegen. Darum sagt Jesus, geht durch das enge Tor. Denn das Tor, das zum Verderben führt, ist breit und diese Straße gehen viele Menschen. Das ist kein Wort, um es anderen an den Kopf zu werfen. So viel ist jedem klar, der die Bergpredigt liest. Das ist eine Rede für Menschen, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Das ist eine Rede, die immer Menschen persönlich trifft, die mich trifft, die dich trifft. Und keine, um sie anderen um die Ohren zu hauen. Aber Vers 14, das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Der Glaube auf dem schmalen Weg hat leibhafte, mitfühlende Auswirkung. Nicht zufällig, davon bin ich überzeugt, steht dieses Wort in der Bergpredigt.
hat es Jesus hier gebraucht. Der Glaube auf dem schmalen Weg, der Glaube der Bergpredigt, hat leibhafte, hat mitfühlende Auswirkungen. Jesus geht es nicht um eine Spiritualität, die wir nur ganz nah unseres Bauchnabels fühlen, sondern Jesus geht es um eine Spiritualität, die Auswirkungen hat im Alltag. Jesus sagt, was du tust, zählt. Und was du unterlässt, zählt auch. Beispiel Klassenarbeit. Die großartige Chance zunächst mal für Sie alleine. Das wäre die erste Möglichkeit gewesen. Super, ich schaue mir das Teil an und dann schreibe ich eine richtig gute Nummer. Vielleicht war da aber auch noch so die Frage, Mensch, ich weiß, das ist meiner Klassenkameradin, meiner Freundin, die steht im Moment so gerade auf der Kippe. Und damit sie auf dem Zeugnis keine 5 kriegt, gebe ich ihr einfach einen guten Tipp. Nicht wahr? Das wäre doch auch ethisch. Warum diesem armen Menschen, Schülerin mit Leidenden nicht helfen? Warum ihr nicht eine bessere Zeugnisnote verschaffen? Was ist daran verwerflich? Und vielleicht eine Party für die ganze Klasse. Das wäre doch noch besser. Dann hätten ganz viele was davon. Wir wären gemeinsam glücklich. Das würde uns vielleicht auch viel mehr zusammenschweißen. Vor allem würden die anderen das mitkriegen. Über die Nummer, die sie dann in Wahrheit gemacht hat, kann man ja nicht reden. Und dann wäre sie wahrscheinlich sehr geliebt bei den anderen. Angenommen, gehörte dazu, hätte einen richtig dicken Stein im Brett. Ihr merken, dieses Entscheiden im Herzen, das ist gar nicht so einfach. Und Ethik ist auch nicht so einfach, schwarz-weiß, richtig, falsch. Da gibt es Dinge abzuwägen und das ein und andere kann man denken. Sie entscheidet sich nicht für sich, nicht für die Mitschüler, sondern für sie, die Lehrerin. Jesus nennt in der Bergpredigt Konsequenzen, die sich aus dem Leben mit Gott in seiner Nachfolge ergeben. So, sagt er, sieht Leben aus, wenn man sich auf ihn einlässt. Und ich bin davon überzeugt, das Leben sieht unterschiedlich aus. Nämlich je nachdem, wie wir entscheiden. Daraus folgen überraschende Entscheidungen, aber daraus folgt niemals ein neues Gesetz. Glaube und Nachfolge erfordern Leidenschaft. Die Leidenschaft, uns hineinzustellen in diese Nachfolge. Eine Leidenschaft, die nicht nach Katalogen fragt, sondern das Herz fragt. Eine Leidenschaft, die betet. Eine Leidenschaft, die es lohnt, sich festzulegen. Für Werte, die es lohnt, Zeit aufzuwenden, Anfechtungen zu trotzen, Widerstände zu überwinden. Und das geschieht getrennt vom großen Haufen. Die enge Pforte, das haben wir sicher so empfunden, wenn wir diesen Text lesen, die enge Pforte macht spontan Angst. Denn da heißt es ja, es gibt einige, die hineinkommen. Bei Lukas, der Parallelüberlieferung von Matthäus 7, ist das noch viel deutlicher. Da gibt es einige, die hineinkommen, aber eben nur einige. Das macht doch Angst. Und daraus, so folgen wir, schlussfolgern wir, daraus resultiert Anstrengung. Glaube ist anstrengend und das macht Angst. Glaube ist irgendwie auch eilig und gefährlich und es ist nicht zu schaffen und ich bin zu schwach und, ach, so ein Wort, lieber gar nicht lesen. Der Gedanke ist naheliegend, um mich durch die enge Pforte hindurchzuzwängen, muss ich abspecken. Das ist das Natürlichste von der Welt. Das ist so wie, heute Morgen habe ich mir eine Hose angezogen. Die hängt schon lange in meinem Schrank. Ich gehe in die Küche zum Frühstück, schaut Martina mich an und ich weiß, was in ihren Augen steht. Geht nicht mehr. Und ich stehe dazu, ich nehme zu, Hoffentlich nicht nur an Gewicht, sondern auch an Weisheit. Auf jeden Fall habe ich das Teil wieder ausgezogen, zurückgehängt und das war's. Das Normale, um sich in etwas Enges hineinzuzwängen, ist entweder Bauch anziehen, versucht es mal. Irgendwann kann man dann nicht mehr und dann kommt alles wieder zum Vorschein, was man so, ne? Boah, das ist so der Schwimmbad-Effekt. Gut, die Männer unter uns, die kennen das. Der Schwimmbad-Effekt, und das hält man nicht lange durch. Hindurchzwängen, hineinzwängen in was zu Enges, das erfordert von uns in der Regel Abspecken. Und Abspecken bedeutet Leiden. Und geistliches Leben, so denken wir oft, hineingehen durch die enge Pforte in das Reich Gottes, das bedeutet sowas wie rigorose Askese. Ein Stück meiner Leidenschaften von mir abschneiden, meine Bedürfnisse reduzieren, mich seelisch abmagern. So lange, bis ich hindurchpasse durch diese schmale Tür. Der Irrtum, ihr Lieben, liegt darin, dass wir das Wahre verwechseln mit dem Schwierigen und das Richtige mit dem Erkämpften. Das Reine verbinden wir mit Geistigkeit und den Himmel mit Entweltlichung. Matthäus betont, dass es den meisten unmöglich sein wird, durch die enge Pforte zu gehen. Bei Lukas noch deutlicher. Heißt das keine Chance für Otto Normalverbraucher? Keine Chance für dich und mich? Nicht, wenn wir den Mut aufbringen, unseren von Jesus angeschauten Weg zu gehen. Seine erste Voraussetzung dieses Weges, des schmalen Weges, ist die Trennung vom großen Haufen. Vom Haufen derer, die sagt, was man tut oder lässt. Auch was man als Christ tut oder lässt. Was würden die Freundinnen gesagt haben und die Klassenkameraden, fragten wir uns eben, wenn die innere Entscheidung zur Abstimmung gestanden hätte. Manche Dinge müssen wir mit uns alleine ausmachen. Das gehört zum schmalen Weg. Da müssen wir hindurch. Und das ist eng. Eng in der Bindung an Jesus, eng in der Bindung an den Willen Gottes, wie Jesus ihn in der Bergpredigt beschreibt. Kein Zweifel, das Wort Jesu meint, was er sagt. Alles steht auf dem Spiel. Denn kein Zweifel, es geht um dich und um mich persönlich. Es geht nicht um den großen Haufen. Die Menge gilt nichts, denn der schmale Weg ist so schmal, dass man ihn nur einzeln, jeder für sich, gehen kann. Darum ist der von Jesus gewiesene Weg schmal. Es ist der Weg durch alle blökenden Schafe hindurch und ja, auch durch alles hindurch und drüber hinweg, was Schafe unter sich lassen. Es ist eine schöne Geschichte überliefert. Ich finde die auf jeden Fall sehr schön, von Leonardo da Vinci. Die geht so. Er erzählt, dass da ein Falter ist. Und ein Falter, ein Nachtfalter, der sieht ein wunderbares Kerzenlicht scheinen. Und er sieht das an und denkt, wie lieblich, wie sehnsuchtsvoll spürt er, ihn dieses Licht anzieht. Und er sagt, wenn ich diesem Licht näher käme, dann wäre das doch wunderbar. Und wenn ich ihm noch näher käme und könnte mich darauf niederlassen, das müsste die Seligkeit sein. So fliegt der Falter zum Licht hin, kommt der Kerze sehr nah, so nah, dass sie ihn verletzt, und er schreckt zurück und fliegt eine Weile zurück und denkt, ich muss mich getäuscht haben. Meine Sehnsucht kann mich doch nicht in die Irre führen. Dieses wunderbare Licht kann mich doch nicht verletzen. Nein, ich muss ihm ganz nahe kommen. Ich werde wieder hinfliegen und mich darauf niederlassen. Und das tut der Falter dann auch. Fliegt zum Licht, setzt sich drauf nieder und in Agonie niederstürzend seufzt er zum Licht: Du hast mich getäuscht. Worauf das Licht antwortet: Ich habe dich nicht getäuscht, denn ich bin nicht die Sonne, für die du mich hieltst. Ich bin nur ein Licht, und wer mich als Sonne ansieht, der verbrennt sich. Die beiden Türzagen der engen Pforte, durch die wir hindurchgehen sollen, ist auf der einen Seite die Selbstverliebtheit und auf der anderen Seite die Selbstablehnung. Und der Falter, von dem Da Vinci erzählt, ist selbstverliebt in seine Ideale. Fehlgelenkte Sehnsucht. Darauf will ich mich niederlassen. Und wer hat das von uns nicht erfahren, dass Dinge, die wir wirklich erstrebt und ersehnt haben, wir spüren, sie haben uns verletzt, aber wir lassen nicht davon. Wir machen es noch einmal. Und verbrennen. Und das Licht sagt uns: Du hast mich für die Sonne gehalten. Ich bin's aber leider nicht. Ich bin nur ein Licht. Selbstverliebte Spiritualität sucht bedingungslos nur sich selber und meint doch, darin Gott zu suchen. Das ist die eine Zage der engen Pforte, durch die wir hindurchgehen müssen, an der wir uns stoßen können, wenn wir im Glauben nur bedingungslos uns meinen, unsere Idealen folgen, uns niederlassen wollen auf dem Licht. Und in all dem doch zuletzt nicht Gott suchen, sondern uns. Und das mit den Worten Jesu in der Bergpredigt ist eine Spiritualität, die keine gute Frucht trägt. Er sagt das danach, wenn ihr zu Hause weiterlesen wollt: Der gute Baum trägt gute Frucht, aber von Disteln kann man nichts ernten. Spiritualität des Alltags wird an seinen Früchten erkannt. Wird erkannt in solchen Situationen, wie wir sie gesehen haben. Doch um sich mit dem Leid anderer identifizieren zu können, müssen wir in gewisser Weise wissen, was uns selber gut tut, was unser Eigenbedürfnis ist, das, was mich wirklich satt macht. Wenn ich mich selbst gesund ernähre, werde ich meinen Kindern mit Sicherheit nicht nur Pommes mit Mayo geben. Also wer mit sich selbst einigermaßen im Einklang steht, wer sich einigermaßen selbst nah ist, wird nach der goldenen Regel leben und mit ihr in Einklang handeln können. Die Sättigung durch den Glauben, dass wir vom Glauben satt werden, das ist Voraussetzung dafür, anderen ebenfalls dieses Brot anzubieten. Hat aber unser Glaube die Fäulnis der Angst angesetzt und unsere Spiritualität den Schimmel von Frust, dann wird niemand verlockt sein, gleiches Brot für sich zu bekommen. Die andere Türzage der engen Pforte ist die Selbstablehnung, an der wir vorbei müssen, um die enge Pforte zu durchschreiten. Wieder die Frage: Wie komme ich mit mir in Einklang, um den Klang der goldenen Regel leben zu können? Es gibt ja auch verzerrte, selbstzerstörerische Wünsche. Im Alltag gelebte Spiritualität kommt darum nicht heroisch daher. Im Glauben geht es nicht: Je mehr Schmerz, desto besser. Je mehr Entbehrung, desto besser. Je mehr Leiden, besser. Im heroischen Typus von Spiritualität weichen wir uns ganz oft nur selber aus, indem wir den eigenen Mangel durch Moral, durch Pflichterfüllung, ja durch Schmerzen zu betäuben suchen. Da ist der Schmerz in dir und du betäubst ihn durch noch mehr Schmerz geistlicher Art. Dann spürst du schon nicht mehr, wie schlecht es dir geht. Paradox, aber häufig ist es leider so. Fixiert auf die eigene Unzulänglichkeit werden wir immer weniger, magern uns geistlich, seelisch ab, sind nachher psychisch nur noch ein Strich in der Landschaft. Und je mehr wir abmagern, weil wir denken, damit Gott näher zu kommen, desto leerer wird es in uns. Selbstablehnung, sich selbst nicht wollen, bewirkt, dass wir darum auch andere nicht lieben können. Und deswegen ist eine enge Pforte, hat auch diese Zage der Selbstablehnung, an der wir vorbei müssen. Jesus sagt uns, lass davon. Denn wenn du dich selbst nicht willst, dann wirst du die goldene Regel nicht leben können. Behandle die Menschen so, wie ihr selbst von ihm behandelt werden wollt. Wenn du dir selber Böses tust, dir selber Schmerz zufügst, selber grausam, unbarmherzig mit dir umgehst, was willst du den Menschen geben? Geh mit den Menschen um, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das setzt voraus, dass wir gut mit uns umgehen. Wo Spiritualität aufopferungsvoll ist, muss die eigene Seele immer genügend Nahrung im Glauben finden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass unser Glaube sich engagiert, auch dass wir uns vielleicht mal in einer Sache erschöpfen für Jesus. Aber die Seele, unsere eigene Seele, braucht immer genug Nahrung aus dem Glauben. Aus Christus. Sonst wünschen wir uns etwas und möchten, dass uns etwas geschieht, was im Kern nicht gut für uns ist, das Quälerei bedeutet und Selbstzerstörung. Setzen wir unsere Freiheit, das Vermögen, über den Dingen zu stehen und uns von ihnen enthalten zu können, absolut, dann gehen wir an der Sehnsucht nach Gott zugrunde, weil Spiritualität des Alltags nicht durch Entbehrungen zum Segen für dich wird. Wollen wir uns selber nicht ansehen und mögen wir uns selber nicht, finden wir auch nicht zum anderen Menschen, weil wir ihn dann so wenig verstehen wie uns selbst. Das Streben nach dem Licht ist dann so groß, dass wir immer nur fliegen wollen. Und ich ende meine Predigt mit einem anderen Künstler, nicht ganz so berühmt wie Leonardo, aber immerhin manchem bekannt und mir lieb, Udo Lindenberg. Und Udo Lindenberg singt auf seiner neuesten CD: Wer meint, dass er fliegt, der spürt, dass er in Wahrheit fällt, erst in dem Moment, da er auf den Boden aufschlägt. Unsere Flügel sind nicht gemacht, die Sonne zu umkreisen. Sie sind gemacht, das kleine Licht zu umkreisen, unseren Alltag. Wer nur noch Gott will, der weicht sich selber aus. Und wer aus Gott Maximum herausholen will, der kommt auch nicht durch die enge Tür. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, in dem wir über das Gehörte des ganzen Gottesdienstes, über die Anspiele, die Anbetung, die Predigt, das Wort Gottes vor allem nachdenken können. Zeit der Stille, in dem wir wirklich still sind, ein jeder Mal mit sich vor Jesus. Und abschließend werden wir dann gemeinsam das Vaterunser beten.
Zum gemeinsamen Gebet bitte ich euch aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte euch, stehen zu bleiben, weil wir jetzt gemeinsam ein Segenslied singen wollen und uns damit den Segen Gottes für die neue Woche auch zusingen.
Ja, fühlt euch umhüllt und umgeben von Gottes Segen und geht so in die neue Woche. Wer jetzt noch Fragen hat zu unserer Gemeinde oder irgendwie Sonstiges, darf gerne draußen am Infopunkt Leute ansprechen. Wer diese persönliche Stille noch ein bisschen fortsetzen möchte für sich, wem vielleicht heute tatsächlich sowas durchs Herz gegangen ist und durch den Sinn und sagt, ich möchte das jetzt mit jemandem besprechen, der darf sich hier vorne unter die Palmen begeben und findet auch dort Mitarbeiter, die Zeit haben zum Hören und zum Beten. Ansonsten stärkt euch alle miteinander bei Kaffee und Tee, redet miteinander und eine ganz gute Woche wünsche ich euch. Tschüss.